Moment. Die wenigsten Bewohner des Caritas-Pflegehauses St. Barbara in Wien-Liesing besitzen ein Smartphone. Aber gemeinsam mit Caritas-Mitarbeitern betreiben sie seit Anfang des Jahres einen Podcast, Faltenrock FM. Die Senioren erzählen dabei aus ihrem Leben im Pflegehaus, Geschichten aus ihrer Jugend und was sie denn über die Liebe oder das Alter denken. Mehr dazu in einer Reportage von Olivia Wimmer.
Podcast? Ich habe keine Ahnung, was ein Podcast ist. Ich kann nicht einmal das Wort aussprechen. Schrecklich. Ich lasse mich da auf Sachen ein, wo ich keine Ahnung habe.
Dienstag, 10.30 Uhr in Wien-Liesing. Monika Zeisenböck ist auf dem Weg in die Redaktionssitzung.
Morgen, meine Damen, wie geht's euch?
Einige Seniorinnen haben bereits auf den schwarzen Ledersesseln Platz genommen. Auf dem Tisch vor ihnen Chips, Obst, Wasser und Sekt. Das Kernteam von Faltenrock FM ist beinahe ausschließlich weiblich. 8 Damen im Durchschnittsalter von etwa 75 Jahren. Der einzige Herr ist derzeit verreist. Das Arbeiten am Podcast mache Spaß, sagt Hertha Bieringer.
Ja, vor allen Dingen habe ich gern, wenn ich was her Neues von den Leuten, gell? Es redet sich viel herum. Mhm. Außerdem, mit 81 Jahren will ich mich wichtig machen. Ja, jeder kann seine Meinung sagen. Die eine gefällt mir, die andere nicht. Macht nichts. Uns fällt immer wieder was ein.
Die Redaktionssitzungen finden einmal im Monat statt. Themen für die kommenden Podcast-Sendungen werden dann diskutiert und festgelegt. Was denn ein Podcast sei, das ist für die anwesenden Damen nicht ganz so leicht erklärt.
Muss ich sagen, da muss ich passen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das kam zu plötzlich jetzt, die Frage.
Ich weiß nur, dass es einen Sender gibt, der diese Sendungen ausstrahlt. Ja, nein, die Aufnahmen, Direktaufnahmen, die zusammengeschnitten werden auf eine Sendung, nehme ich an. Ne?
Na, Podcast ist, glaube ich, sowas. So ist es, was eigentlich nur im Internet so hören kannst, zum Beispiel mit YouTube oder so. Kannst du alles runterladen, du brauchst heute gar nichts mehr. Nicht einmal irgendein Blatt brauchst du kaufen, wenn du das Kastel hast.
Ein Podcast hat im Gegensatz zu den klassischen Medien keine feste Sendezeit und wird vorrangig über das Smartphone gehört. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt abrufbar. Und Podcasts lassen sich mit relativ geringem Aufwand produzieren. Jeder, der Zugang zu Internet und ein Aufnahmegerät hat, kann einen Podcast selber erstellen. Für die Seniorinnen des Pflegehauses St. Barbara ist jedenfalls das, was sie hier machen, ganz einfach Radio.
Liebe Leute, herzlich willkommen zu Faltenrock FM Gretchenumfrage.
Heute?
Wie hat Ihnen der erste Kuss geschmeckt?
Das weiß ich nicht mehr. Na, besser Schmiererei habe ich nicht wollen.
Sauer. Da weiß ich, vorher ein Gurkel gegessen hat. Eine saure Gurke.
Na, das war nur so ein Busserl. Und da hat sie mich wirklich abgewaschen, weil jetzt habe ich geglaubt, ich kriege ein Kind. Können Sie sich vorstellen, wie naiv ich war?
Mit 17, 16, 17. So wissen sie noch nicht genau, was mit den Zeigeln machen sollen, mit den Händen und so weiter. Gibst du ihm die Zunge rein und vielleicht gibt er das zurück. Das wissen sie alles erst später. Sie sagt, man hat gewusst, der Mann macht was mit dem Drum und ich mit meinem Drum und vertrümmern sie zusammen.
Was vor 2 Jahren als Radio von Älteren für Ältere begann, sei mittlerweile ein Podcast von Älteren für alle, sagt Caritas-Mitarbeiter Fabio Canalonga. Er ist 33 Jahre alt und seit einem Jahr für die Redaktionsleitung von Faltenrock FM zuständig. Über Freuden, Herausforderungen und Probleme des Älterwerdens und des Altseins werde offen gesprochen. Nach dem Konzept der Gretchenfrage.
Grundsätzlich war von Anfang an die Idee, dass wir über essentielle Themen des Lebens mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern reden wollen. Und wir haben es dann umgeändert in die Gretchenumfrage, weil wir mit dem recht traditionellen Radioformat der Umfrage die Möglichkeit haben, mit so vielen Bewohnerinnen und Bewohnern wie möglich zu arbeiten.
Die Themen sind vielfältig. Wie wurde früher verhütet? Wie die Mondlandung miterlebt? Welches Live-Konzert war das beeindruckendste? Oder wie sich auf den eigenen Tod vorbereiten? Ein Ausschnitt daraus.
Es ist alles geregelt. Die Gräber sind schon längst ausbezahlt. Bei uns wird nur gewartet, bis er grob aufmachen, bis wir reinfällt. Und ansonsten ist für alles gesorgt.
Ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich wünsche, dass mir Blumen nachgeworfen werden. Ich wünsche keine Erde. Ich wünsche, dass auf meinen Sarg Blumen, welche ist mir ganz egal, aber es sollen Blumen sein.
Ich habe meinen Körper der Anatomie verschrieben und die zerstückeln mich und lernen an meinen Körper. Und die Seele und das alles weg, das ist weg. Und wenn man tot ist, ist man tot. Und ich habe einen Toten zwickt und der hat sich nicht geriert. Also.
Wir haben zum Beispiel auch eine Patientenverfügung gemacht. Das heißt, man weiß, man soll mich nicht wiederbeleben. Und die Stationsleitung sagt zu mir, das heißt, wenn ich dich in der Früh tot finde, dann bleibst du tot. Ich sage, ja, ich bitte darum.
Monika Zeisenböck, 68 Jahre alt, ist von Anfang an bei Faltenrock FM dabei.
Ja, Faltenrock FM soll eigentlich zum Ausdruck bringen, dass auch wir Alten noch was zum Sagen haben. Also, hallo, wir sind auch noch da. Und manchmal, glaube ich, können wir schon noch unseren Beitrag leisten. Im Pflegeheim war schon, da ist es eigentlich schon ziemlich duster. Es sind leider sehr viele, die was halt nicht mehr gut beieinander sind, die was dement sind. Und aber die was halt nicht dement sind, und darum finde ich die Sendung auch so toll, dass wir noch ein bisschen eben aufmerksam machen können auf uns, dass wir zwar im Pflegeheim sein, aber es gibt uns noch. Also ihr könnt uns noch hören. Und das finde ich ganz cool.
Ursprünglich aus Tirol ist Monika Zeisenböck einst der Liebe wegen nach Wien gekommen. 3 Kinder hat sie großgezogen. Seit 5 Jahren lebt sie im Caritas Pflegehaus St. Barbara und teilt sich ihr Zimmer mit ihrer Katze Paula. Ein Tabuthema habe Monika nicht. Solange es nicht um Technik gehe, falle ihr immer etwas ein.
Am Anfang waren wir mehr Leute, aber es klingt blöd, aber da sind schon wieder ein paar weggestorben. Und das ist halt auch ein Zeichen vom Pflegeheim. Da drinnen ist die Endstation. Also, ich wollte, dass die Radiosendung lustig ist, vor allen Dingen. Ich meine, wir haben über den Tod gesprochen, wir haben wirklich schon über sehr viel gesprochen. Und ich habe auch kein Problem damit. Nur war es ja eigentlich zuerst, war ja die Radiosendung angedacht, dass man sie nur im Haus hört. Und da haben wir gedacht, die Leute sind eh schon grantig und traurig genug da herinnen. Da braucht es etwas, was sie ein bisschen auflockert. Das war meine Motivation, ja. Also es muss schon ein bisschen der Schmäh rennen. Auch. Einen gewissen Humor braucht man auch da herinnen.
Für den Podcast gibt Monika Zeisenböck regelmäßig Interviews. Manches Mal führt sie diese aber auch selber.
Da gehe ich halt nachher von Station zu Station und pick mir da so einzelne Bewohnerinnen oder Bewohner außer und frage sie um ein Interview. Das ist angenehmes Kribbeln. Das hat was. Also da, aber ich bin nicht nervös.
Auch Bundespräsident Van der Bellen hatte sie schon vor dem Mikrofon.
Ja, das Interview mit dem Bundespräsidenten, das ist super gegangen. Nur danach haben mir so die Knie geschnackelt. Das hat da jeder gesehen. Und der Bundespräsident hat lachen müssen. Hat er gesagt, jetzt ist eh schon alles vorbei. Nein, so nicht. Grundsätzlich keine Hemmung, auf jemanden zuzugehen. Und ja, nachher frage ich über das Thema, was vorgegeben ist. Und halt auf meine Art, weil ich denke, man muss die Leute ein bisschen ausscheren lassen und halt nachher wieder zurückholen. Aber das ist halt bei den Alten so. Man braucht viel Zeit.
Geschnitten werden die einzelnen Sendungen von Caritas-Mitarbeitern. Jeden Mittwoch geht eine neue Folge Faltenrock FM online. Da kaum jemand ein Smartphone besitzt, hören sich die Bewohner des Hauses St. Barbara ihre Produktionen bei gemeinsamen Radioabenden an. Dazu gibt es Bowle und Boogie Woogie.
Das Besondere an unserem Podcast ist ja, dass wir Einblick geben in einen Bereich, der sonst von der Öffentlichkeit und in unserer Medienlandschaft sehr selten und wenn dann auch ab und zu sehr verklärend vorkommt. Also zum Beispiel, was heißt es in der heutigen Zeit alt zu sein, was heißt es in der heutigen Zeit alt zu werden? Und das aus der Perspektive von Menschen, die in einem Pflegewohnhaus leben. Und außerdem haben wir jetzt mittlerweile schon sehr oft die Rückmeldung auch bekommen, dass der Podcast das soziale Leben in dem Pflegewohnhaus mitgeprägt hat oder auch verändert hat. Durch die Arbeit an diesem Podcast, also durch die Redaktionssitzungen, durch die Interviews miteinander und auch durch den Radioabend, kommen Bewohnerinnen und Bewohner zusammen, die sonst so nicht miteinander reden würden.
Mir macht es einfach Spaß, mit Leuten zu reden, auch über den Äther zu gehen. Dann, wenn das meine Schwester hört, die so gesagt, das wird der Hammer. Die glaubt mir das nie, dass wir auf Ö1 gespielt werden. Die wird schauen.
Faltenrock FM. Diesen Podcast können Sie auf www.faltenrockfm.at hören oder über gängige Podcast-Apps abonnieren. Eine Reportage von Olivia Wimmer.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, you can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, you can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I always, always keep the memory of us. The way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. Swing it, boys.
Es gibt ihn in dieser Form nur in Österreich. Weder im westlichen noch im nördlichen deutschsprachigen Nachbarland wird er verwendet. Der Begriff Schmutzkübel. Hierzulande hat er sich dafür als Begriff gewordene Weinerlichkeit fest etabliert. Und Schmutzkübel ist
Wort der Woche.
Österreichisch abwertend, sagt der Duden zu seinem Gebrauch. Genau genommen zu ihrem Gebrauch. Die Sprachinstanz kennt den Schmutzkübel nur in molekularer Bindung als Schmutzkübelkampagne, Substantiv feminin. Eine Schmutzkampagne ohne Kübel oder Eimer, wie man anderswo im deutschen Sprachraum sagen würde, kennt der Duden ohne regionale Einschränkungen. Natürlich gibt es so etwas auch jenseits der Bundesgrenzen. Wo Politik ist, ist auch Untergriff. Allerdings, nirgendwo wird er so zelebriert, so reflexartig beschworen. Nirgendwo sonst wird er als Totschlagargument gegen jede Kritik verwendet und sei sie noch so von Substanz wie in der österreichischen Politik. Der Schmutzkübel ist Schutzschild. Wer sich hinter ihm versteckt, braucht sich nicht zu verantworten. In seinem Schatten ist es gut, entrüstet sein, und man kann von dort ganz prima mit dem Finger auf die Gegenseite zeigen. Arg ist nie, worum es geht, arg ist immer nur, dass es jemand gesagt hat. Dieses Kindergartengehabe kennt übrigens keine politische Farbe. Die Anschuldigung, der jeweilige Gegner habe Schmutzkübel ausgeschüttet, oder eine gegenwärtig besonders wundgedroschene Phrase, er habe tief in den Schmutzkübel gegriffen, sitzt bei allen Parteien locker. Und zwar schon länger. Im Archiv der Austria Presseagentur findet der Schmutzkübel 1966 erste Erwähnung in einer Parteiaussendung der SPÖ. Beschuldigt wurde die ÖVP seit 1945 bei jeder Wahl über vier Bundespräsidenten, Zitat, Schmutzkübel der Verleumdung ausgegossen zu haben. Und diese Präsidenten waren alle Sozialisten. Die SPÖ vermutete damals System. Im selben Jahr beklagte die KPÖ ebenfalls in einer Parteiaussendung den liberalen Umgang mit Schmutzkübeln von sowohl Rot als auch Schwarz. Etwas, das man als Kommunisten nicht machen würde. Dann 10 Jahre Pause im Archiv. 1976 tritt er zum dritten Mal auf, der Schmutzkübel. Diesmal in einer Aussendung der ÖVP. Das ist kein konstruierter Proporz, das war tatsächlich so. Bundeskanzler Kreisky wurde darin der Doppelmoral bezichtigt. Er würde, lautete der Vorwurf, Strohmänner für Schmutzkübelkampagnen beschäftigen. Bis November 1985 tritt der Schmutzkübel noch 18 Mal auf, bis auf 2 Ausnahmen nur in Parteiaussendungen. Ab dann gewinnt die Sache an Fahrt. In den vergangenen 34 Jahren erwähnte die APA den Schmutzkübel in 282 Agenturmeldungen. In den Originaltextsendungen, die nicht in redaktioneller Verantwortung der Agentur liegen, findet man ihn seit 1989 sogar 456 Mal. Die Frequenz ist in beiden Fällen stark steigend. Besonders häufig und tief fliegen die Schmutzkübel in der jüngeren Vergangenheit. Nach wie vor bedienen sich alle Lager dieses in die Jahre gekommenen Bilds. Vor allem aber, das ist jetzt absolut objektiv und empirisch belegbar, ab rechts der Mitte. Der Vorwurf richtet sich auch längst nicht mehr nur direkt an die politische Konkurrenz. Da wird schon einmal einer unabhängigen Staatsanwaltschaft unterstellt, sich dadurch, dass sie ihre Arbeit verrichtet, an einer Schmutzkübelkampagne zu beteiligen. Oder Journalisten, die ihren Job machen und berichten, weil arg ist eben nicht, was passiert ist, arg ist nur, dass man es thematisiert. Oder ein ebenso geschmacks- wie bedeutungsloses Dosenschießen auf lokalster Ebene der einen Partei wird von einer anderen zum, wie könnte es anders sein, Griff in den Schmutzkübel von nationaler Bedeutung auffrisiert. In Gesellschaften mit weniger ausgeprägten Minderwertigkeitskomplex würden derlei Albernheiten von den Zielscheiben wohl weggelacht, wenn sie davon überhaupt Notiz nehmen. Von wegen Lachen. Dass es der Schmutzkübel geschafft hat, ist nicht nur daran zu erkennen, dass er die Metaebene zur Hauptbühne gemacht hat und echte Inhalte verdrängen konnte, sondern auch, dass er längst zum Marketing-Gag taugt. Bitte eine Schmutzkübelkampagne, plakatierte die Wiener Magistratsabteilung 48, zuständig für Unrat und Abfall, vor rund 3 Jahren, um zur Verwendung der öffentlichen Mistkübel zu animieren. Und Profikomiker mit Politikambitionen Roland Düringer schüttete 2017 einen großen Haufen Mist vor dem Parlament an, unter dem Motto, wenn schon Schmutzkübelkampagne, dann aber richtig. Die deutsche Presseagentur dpa hat mit Stand Dienstagmittag übrigens genau eine Meldung mit dem Suchbegriff Schmutzkübel zu bieten. Es handelt sich um einen aktuellen Korrespondentenbericht aus Österreich.
Schmutzkübel, das Wort der Woche. Gestaltung Matthias Däuble. Gestern haben wir von Analphabetismus in Österreich berichtet. Von knapp 500.000 Menschen, die nicht oder nur kaum lesen und schreiben können.
Ich war froh, dass ich meinen Nachnamen und meinen Vornamen schreiben und lesen konnte. Und das mit 18.
Wenn Eltern schlecht oder nicht lesen und schreiben können, sind sie sehr geneigt, ihre Kinder von Schriftlichkeit fernzuhalten. Das heißt, es gibt wenig Bücher, denn sie können ja nicht vorlesen. Und nicht vorlesen zu können, ist für die Eltern beschämend.
Am Ende der Sendung haben wir Sie gefragt, welche Erlebnisse Sie mit Erwachsenen gemacht haben, die schlecht lesen und schreiben konnten. Und was man Ihrer Meinung nach an Schulen tun sollte, um Analphabetismus nicht aufkommen zu lassen. Mehr dazu jetzt im Echo.
Ein Nachbar von mir, der lebt aber nicht hier, der lebt in Albanien, ist auch Analphabet, ist 35 Jahre alt. Und wie ich das herausgefunden habe, eines Tages konnte ich nicht telefonieren. Und dann habe ich einfach eine SMS geschrieben, dass er per SMS mir schreiben soll, was er braucht. Aber er hat meine SMS gelesen und nicht geantwortet. Ich habe das gesehen, dann habe ich einen zweiten Versuch gemacht, einen dritten Versuch und es ist wieder nicht gekommen. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, ja, was los ist, warum er nicht zurückschreibt. Ich habe ihm wieder gesagt, ob er nicht lesen kann, ob er nicht schreiben kann, warum er das nicht versteht oder warum er das überhaupt nicht schreibt und immer telefoniert. Und dann hat er zum Schluss gesagt, dass er sagt mir die Wahrheit und er aber kann nicht lesen und schreiben und das hätte ich nie gedacht. Aber leider haben wir die Möglichkeit in Albanien nicht, dass man was lernen kann, ja, so wie hier zum Beispiel.
Danke mal für die Sendung, die einen eh immer wieder daran erinnert, dass man als Lehrerin sehr gut aufpassen muss, ja, kein Kind zu übersehen. Man bemüht sich eh, aber wie man merkt, passiert doch das eine oder andere. Was mich noch wahnsinnig ärgert, ist, dass von offizieller Seite da jetzt offensichtlich behauptet wird, dass Deutschklassen eine Maßnahme sind, um dem vorzubeugen. Und das ist einfach nicht wahr. Im Grunde passiert das Gegenteil. Weil gerade in der ersten Klasse, wo es ums Lesen und Schreiben lernen geht, die Kinder auch mit anderer Muttersprache ja mit den deutschsprachigen Erstklasskindern einfach mitlernen können. Wunderbar. Und das am besten dann passiert, wenn man integrativ das handhaben kann. Und nicht die Kinder rausfischt aus der Klasse und sie unter sich lässt, mehr oder weniger, ja, und wo sie kein deutsches Sprachvorbild haben. Und wenn das Ministerium jetzt versucht, die Deutschklassen da als Maßnahmen zu verkaufen, ist das einfach nur dumm, weil es stimmt nicht, es funktioniert nicht.
Wir haben mit einer Messmethode, die 60 Jahre alt ist, gesehen, dass es auch nicht nur mit der sozialen Schicht zu tun hat, sondern dass es auch mit dem Verarbeiten des Sehens zu tun hat. Und da gibt es eigene Messmethoden, wo man schauen kann, ob es jetzt bei den betroffenen Schüler oder Schülerin mit den Augen zu tun hat, weil die Sehverarbeitung verzögert ist oder zu anstrengend ist. Und die Kinder haben so die typischen Symptome, sind schlechte Konzentration, Zappeligkeit, Leseverweigerung und solche Sachen. Und damit gibt es gute Erfolge.
Einmal ist unser Sohn nach Hause gekommen und er hat gesagt, Mama, ich glaube, dass ich nicht klar sehe. Die Erkennung der Buchstaben P und B oder D, es war nicht einfach. Und dann habe ich sofort einen Augentermin genommen bei einer Spezialistin und sie hat alles gemessen, sie hat nichts gefunden. Und dann eine Freundin hat mir erzählt von Herrn Burger, er ist Optiker, aber auch Optometrist. Und zum Glück haben wir jetzt Brille gefunden und mein Sohn trägt diese Brille, Prismenbrille, und das hat ihm sehr, sehr stark geholfen und jetzt kann wirklich mein Sohn lesen und schreiben.
Wir haben alle möglichen Post gekriegt von allen möglichen anderen Straßen. Wir sind dann einfach zum Postamt gegangen und der Postmensch war dann so nett und hat uns gesagt, ja, wir sind draufgekommen, dass der junge Mann nicht lesen kann. Die Post hat ihn aber genommen. Dann war er schnell weg. Ob sie jetzt die Post bemüht für den jungen Mann, vielleicht ihm das Lesen noch beizubringen, das wäre natürlich schick. Das wollte ich Ihnen nur gesagt haben. Es ist schlimm, dass man angeblich wäre er vorher in einem Lebensmittelgeschäft tätig gewesen. Wie er das gemacht hat, frage ich mich. Dankeschön.
Moment Echo. Gestaltet von Jonathan Scheucher. Auf 7 Tage Ö1 im Internet können Sie die gestrige Sendung eine Woche lang nachhören. Das war Moment. Morgen an dieser Stelle gibt es Gespräche mit 100-Jährigen.
Heuer hat der Ort Semmering 100-jähriges Jubiläum. Und wir wollen mit Personen sprechen, die möglichst viel von diesen 100 Jahren miterlebt haben und uns einfach erzählen können, was die Legenden und Mythen sind, die sich da um diesen Semmering ranken.
Redaktion Marie-Claire Messinger.